waren dabei, den Apostel zu identifizieren. Noch eine Bemerkung zu diesem Thema. Im Neuen Testament bezieht sich die Bezeichnung Apostel hauptsächlich auf die fundamentlegenden und auf die allgemein missionarischen Apostel. Wo eine andere Art gemeint ist, wird dieses meistens, wenn nicht immer, aus dem Zusammenhang deutlich. Die weiteren Ausführungen über diesen Diener Gottes beziehen sich auf diese zwei Gruppen, das heißt, die ich jetzt mache, meine Ausführungen, beziehen sich auf die fundamentlegenden und die missionarischen Apostel, zwischen welchen in Bezug auf Tätigkeit kaum unterschieden wird. Welches ist nun der Dienst eines Apostels, und zwar in Bezug auf Evangelium und Gemeinde? Der Apostel stößt im Neuen Testament in Neulandgebiet vor. Er tut die großen strategischen Schritte, die ersten und die großen strategischen Schritte. Er bringt Gemeinde zur Entstehung, das heißt, ruft sie ins Leben. Dann versorgt er die junge Gemeinde, die jungen Christen. Nach Apostelgeschichte 1, Vers 20 sind Apostel ja auch Aufseher, ebenso wie Älteste Aufseher sind. Der Apostel ist der erste Hirt oder kann oft der erste Hirt der jungen Gemeinde sein. Siehe die 12 am Anfang in Jerusalem, auch Paulus in Ephesus. Apostelgeschichte 19. Man vergleiche auch Apostelgeschichte 20, Vers 31 in Bezug auf Ephesus und 1. Petrus 5, Vers 1, wo Petrus sich als Hirt bezeichnet. Bezieht sich dieser allgemeine Dienst eventuell nur auf die fundamentlegenden Apostel? Nein. Denn erstens beschränken sich die angeführten Texte nicht auf diese Kategorie, das heißt, nicht nur die fundamentlegenden Apostel arbeiten so. Und zweitens arbeiteten in der neutestamentlichen Zeit die missionarischen Apostel zusammen mit den ersten und fundamentlegenden und teilten so ihren Dienst. Nach gegebener Zeit werden von diesen missionarischen Aposteln Hirten eingesetzt, die den Apostel vertreten. So in Apostelgeschichte 14, Vers 23. Der erste Timotheusbrief befasst sich ebenfalls mit diesem Thema. Und Titus 1 ebenfalls. Der Apostel hat für die Installierung von Hirten zu sorgen. Der Apostel kann aber in weiterer Verbindung mit der Gemeinde bleiben, besonders mit den Hirten, um diesen weiterzuhelfen und sie weiterzubilden. Der neutestamentliche Hirt kommt nicht mit einer fertigen Ausbildung in die Gemeinde, oder in seinen Dienst besser, er wächst, während er dient. Und dazu trägt der Apostel, das heißt der Missionar, im wesentlichen Teil bei. Apostelgeschichte 20 gehört hierhin, Vers 18 und weiter. Und der Timotheusbrief, oder Timotheus Aufgabe besser, ist ein Beispiel davon. Timotheus und Titus, oder die Timotheusbrief und Titus, sind nicht Pastoralbriefe, wie allgemein bezeichnet. Diese Bezeichnung kommt übrigens meines Wissens erst im vorigen Jahrhundert auf. Sie sind nicht Pastoralbriefe, als solche, die an Pastoren geschrieben wurden, denn weder Timotheus noch Titus sind Pastoren. Sie sind auch nicht Pastoren, Pastoralbrief in dem Sinne, dass ein Pastor sie schreibt. Denn Paulus ist nicht ein Pastor. Er tut pastoralen Dienst, aber er ist nicht der Berufung nach Pastor. Das heißt aber nicht, dass sie nicht pastoralen Inhalt haben, aber das macht sie noch nicht zu Pastoralbriefen. In dem Sinne haben fast alle Briefe des Neuen Testamentes pastoralen Inhalt, das heißt gemeindehirtlichen Inhalt oder praktische Theologie. Timotheus ist ein Apostel und er verrichtet apostolischen Dienst in Ephesus. Paulus hat ihn in Ephesus gelassen, erstens, um ihn zu vertreten, das heißt, die Aufgaben wahrzunehmen, die er wahrgenommen hätte als Apostel, wenn er dort hätte bleiben können. Und zweitens, Timotheus ist in Ephesus für beschränkte Zeit vorübergehend, denn er muss ja auch wie ein Apostel weiterziehen. Er sorgt also dafür, dass die Gemeinde in rechter Weise aufgebaut wird und dass in jeder Gemeinde Hirten vorhanden sind. Man lese einmal nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Timotheusbrief mit diesem im Blickfeld. Die Apostel legen also das Fundament der Gemeinde durch Pionierverkündigung und erstes Formen. In der Folge bauen sie Gemeinde und Gemeindeführung. Danach kontrollieren sie auch das Gebaute am Fundament und korrigieren, wo nötig. Diesem dreifachen Dienst entsprechend sind drei verschiedene Dienstakzente innerhalb des einen apostolischen Charismas erkennbar. Man vergleiche 1. Korinther 12, Vers 5. Dienstleistungen, verschiedene Dienstleistungen innerhalb eines Charismas. Der Apostel kann verstanden werden einmal als Pionierapostel, es kann aufbauende Apostel geben, und es kann spätere theologische Apostel geben. An dieser Stelle ist Nee, Watchman Nee, sehr gut in seinem Büchlein Der normale Mitarbeiter, woraus man manches gewinnen kann. Für die Gemeinde und Reichsgottesarbeit kann man auch sehr grundsätzliche Richtlinien finden in dem Büchlein Normales Gemeindeleben. Weder das eine noch das andere wurde verstanden als ein Handbuch, um über Nacht biblische Gemeinde zu formen, aber sie haben sehr wesentliche Gedanken nach den Linien der Schrift, scheint mir. Übrigens, das Büchlein oder das Buch von Kühn, Gemeinde nach Gottes Bauplan, ist auch zu empfehlen. Ich finde, die drei gehörten, kann man sehr gut zu seiner Bibliothek zählen. Wir haben drei Beispiele von diesen Kategorien oder diesen Dienstakzenten innerhalb des apostolischen Dienstes. Nämlich die drei Hauptapostel des Neuen Testamentes, Petrus, Paulus und Johannes. Petrus, der Vorstoßende, der Pionier, dem die Schlüssel gegeben sind zur Öffnung. Paulus, der Aufbauende, und Johannes, der Korrigierende. Obwohl Johannes von Anfang an dabei ist, tritt sein Beitrag in der Geschichte der Gemeinde erst später auf. Obwohl jeder von diesen, besonders Paulus, zum Teil alle drei Dienste verrichtet hat. Sie sind nicht scharf auseinanderzuhalten bei dem einen oder dem anderen. Man kann apostolische Dienste auch so verstehen, ein Apostel sollte im Grunde die Gaben eines Evangelisten, eines Hirten und eines Lehrers in einer Person haben. Ein Apostel sollte die Gaben eines Evangelisten, eines Hirten und Lehrers in einer Person haben. Der Apostel dient allen Gemeinden. Dieses geht aus manchen Stellen hervor. Zunächst aus dem Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19, sie sollen hinausgehen in alle Welt. Es ist bezeichnend, dass wenn Paulus und Barnabas zurückkehren von ihrer ersten Reise, dass sie es sind, die Gemeinde in Antiochia zusammenrufen. Nicht lädt die Gemeinde sie ein. Nur natürlich waren sie auch dort die ersten oder mit unter den ersten Mitarbeitern da gewesen. Das könnte auch von daher verstanden werden. Aber sonst im Neuen Testament merkt man einen Kreuz- und Querdienst der Apostel in allen Gemeinden oder immer wieder in verschiedenen Gemeinden. Dieses geht hervor aus den Timotheusbriefen, aus dem Kolosserbrief. 1. Petrus 1, Vers 1 sagt Petrus, dass wohin dieser Brief geschickt wird, und er geht zum Teil in Gebiete, wo Paulus gewirkt hat. Aber das macht Petrus nichts aus. Sie verstehen sich, beide dürfen überall arbeiten, sie haben nicht regional die Geografie aufgeteilt. Wenn Augustin recht hat, dass der erste Johannesbrief an Christen in Elam, das heißt jenseits von im Innerpersien irgendwo, geschrieben hat, dann aber er wohnt in Ephesus, dann ist interessant, dass er sich um die Leute bemüht. Ein Apostel ist eben für Christen überall zuständig oder steht ihnen zur Verfügung. Schlatter sagt Folgendes in seiner oder zur Berichterstattung von Paulus und Barnabas in Palästina anlässlich ihrer Reise nach Jerusalem. Berichten sie ja in den verschiedenen Gemeinden in Palästina über ihren Dienst auf der ersten Missionsreise. Und Schlatter sagt Folgendes: Dieser von Gemeinde zu Gemeinde übergreifende Zusammenhang war damals noch nicht in Einrichtungen und Ämtern ausgeprägt. Ich wünschte, es wäre auch nie so gekommen. Sondern er hielt sich durch die zahlreichen persönlichen Berührungen, die namentlich die Reisen der Apostel zwischen den einzelnen Gemeinden herstellten. Überall, wo es halt nötig ist. Der Heilige Geist kann schon für alles, für dieses sorgen, für Ausgeglichenheit. Die Frage nun nach der Aktualität des apostolischen Amtes ist immer wieder eine Frage, und weil es eine Frage geblieben ist bis in unsere Zeit, weil man es nicht geklärt hat, mangelt uns immer noch eine Theologie des Apostels. Wir haben keine klar definierte Auffassungen christlichen Kreisen vom Apostel. Auch in der Missiologie, das heißt in der Lehre von der Mission, schwimmt man. Man hat keine Theologie des Missionars als solchen. Man hat Mission. Man hat viel Praktisches entwickelt über Mission als solches. Aber man hat keine klare biblische Auffassung, eine Lehrauffassung vom Begriff Missionar oder Apostel. Das hat seine Gründe. Aber ich will nun grundsätzlich die Frage beantworten nach der Aktualität. Es wird immer wieder eingewendet, aufgrund von Epheser 2, Vers 20, das Amt des Apostels hätte aufgehört. Es hätte sich erübrigt mit dem Legen des Fundamentes. Die Apostel und Propheten haben das Fundament zu legen, und es ist gelegt worden, Und deshalb braucht man die Leger nicht mehr, die Fundamentleger nicht mehr. Diese wären also Geschichte und gehörten zur Geschichte des ersten Jahrhunderts. Die Antwort darauf: erstens, diese Schlussfolgerung trifft durchaus zu für die ersten prophetischen Apostel, das heißt für die Fundamentlegenden. Aber man muss unterscheiden zwischen Apostel und Apostel. Und das hat man nicht getan. Also zweitens, das Neue Testament kennt jedoch bereits andere, noch andere als nur die fundamentlegenden Aposteln von Epheser 2, Vers 20. Eine ganze Liste habe ich Ihnen gegeben. Drittens, übrigens, ich hatte vergessen, Jakobus, der Bruder des Herrn, gehört eigentlich auch in die Kategorie der Fundamentlegenden. Er ist gewissermaßen eine Brücke, aber er gehört zu den Aposteln. Er wird Apostel genannt. Man vergleiche Galater 1 oder 2 mit entsprechenden Stellen oder einer entsprechenden Stelle in der Apostelgeschichte. Es dürfte 21 oder 22 sein. 21 wahrscheinlich. Drittens, nirgends ist gesagt, dass das allgemeine apostolische Amt aufgehört hätte oder aufhören sollte. Viertens, Offenbarung 2, Vers 2, wo es heißt, ihr habt wohlgetan, die Apostel zu prüfen und so weiter, Offenbarung 2, Vers 2 gibt zu verstehen, dass auch nach der Zeit der fundamentlegenden Apostel das Amt vorhanden ist. Zu dieser Zeit lebt wahrscheinlich nur noch Johannes, und dort sagt Jesus zur Gemeinde in Ephesus: ihr habt wohlgetan, dass ihr geprüft habt, die, die sich Apostel nennen. Wenn es keine anderen Apostel geben darf als die Fundamentlegenden, dann hätte es sich erübrigt, sie zu prüfen, ob sie Apostel wären. Denn wenn Johannes der Einzige ist, der noch lebt, dann brauchten sie nur darauf hinzuweisen, zu sagen, also die anderen sind gestorben. Nur Johannes lebt noch, dies ist ungefähr 95 nach Christus ungefähr. Und dann hätte sich die Prüfung erübrigt. Sie gehören also nicht zu der Gruppe der fundamentlegenden Apostel, auf jeden Fall. Warum sollten Sie sie denn prüfen? Eben, weil es Apostel geben darf, offensichtlich von Jesus aus. Und deshalb müssen sie geprüft werden nach den Kriterien. Fünftens, alle geschichtlichen Bemühungen, das Amt wieder einzurichten, sind im Sinne von Offenbarung 2, Vers 2 zu beurteilen. Das heißt, ob nach den biblischen Kriterien geprüft wurde. Denn in manchen Sekten haben wir sogenannte Apostel, und sie waren es nicht, weil sie nicht den biblischen Kriterien entsprachen. Aber das heißt nicht, dass es nicht Apostel geben kann, die den biblischen Kriterien entsprechen, die das Charisma und die geistlichen Voraussetzungen hätten und so weiter. Der Missbrauch hebt noch nicht den biblischen Gebrauch auf. Deshalb sollte man sich nicht genieren, von diesem Amt zu sprechen. Sechstens, das Vorhandensein des Charismas eines Apostels ist nicht abhängig von dem Gebrauch der Bezeichnung des Terminus Apostel. Man muss ihn nicht gebrauchen, um die Sache zu haben. Oft ist die Sache vorhanden in der Person eines Theologen oder eines Superintendenten oder eines lehrenden Missionars. Nur noch etwas Praktisches, das ich entdeckt habe, Es gibt ein alttestamentliches Beispiel vom Dienst eines Apostels, übrigens auch sonst für die Reichsgottesarbeit, das Beispiel von Jethro. Jethro kommt einmal zu Mose, 2. Mose 18, und sagt, du Schwiegersohn, das machst du hier verkehrt. Ich gebe dir mal einen Rat. Sie können das nachlesen. Ich gebe Ihnen nur die Substanz. 4 grundsätzliche Punkte in Jethros Rat, die sehr gut sind für missionarischen und apostolischen Dienst. Erstens, man kläre seine persönliche Rolle. Wer bin ich und was soll ich eigentlich machen? Viele Reichsgottesarbeiter haben dieses versäumt und wissen nicht, wer sie sind. Es hat mir selbst längere Zeit gedauert. Leider war ich schon im Dienst und ich wusste immer noch nicht, wer ich war. Ich hatte Identitätsprobleme, was den Dienst betraf. Ich war nie darauf aufmerksam gemacht worden, wirklich zu klären, welche Art von Reichsgottesarbeiter bin ich. Ich wusste schon, wohin ich gehen sollte und was ich tun sollte, aber ich wusste nicht, wer ich war, das heißt, meine Rolle war nicht geklärt. Und ich musste schließlich, in meiner Not fragte ich mich, wo finde ich mich in der Bibel? Wo ist das in der Bibel, was ich tue? Was sollte ich eigentlich tun nach der Schrift? Und es hat Jahre gedauert, bis das sich herauskristallisiert hat und mir ein Bild kam von meinem Dienst. Man sollte seine Rolle klären, sich selbst verstehen, Lichter der Schrift. Zweitens. Man gebe allgemeine Unterweisung. Ein Apostel hat zu lehren. Er hat biblische Wahrheit zu verkünden. Zu unterweisen. Drittens. Man setze gute Führung ein. Das kann man auch in der Gemeinde so machen. Man setze gute Führung ein. Und viertens. Man sei offen für ein besonderes Wort von Gott. Das heißt also, nachdem man getan hat, was man kann und weiß, sollte man ferner auf Gott hören. Was habe ich noch zu lernen? Was hat Gott mir noch zu zeigen? So viel zum Apostel, nur eine Übersicht. Der zweite Dienst von Jesus oder von Paulus in Epheser 4, Vers 11 genannt, von Jesus eingesetzt. Der Prophet. Hier haben wir wieder eine problematische Bezeichnung. Es gibt einige neutestamentliche Beispiele von Propheten. Also da sind erstens die Apostel, die fundamentlegenden Apostel. Epheser 2, Vers 20 und Kapitel 3, Vers 5. Die ersten Apostel haben prophetische Einsicht, weil der Heilige Geist sie gebraucht, um Evangelium zu kristallisieren, zu formulieren. Dann haben wir die Gruppe der anderen Schreiber des Neuen Testamentes. Wer nicht Apostel ist, aber, das heißt Fundamentlegender, aber Heilige Schrift uns gibt, uns neutestamentliches Schriftgut gibt, der ist im Grunde Prophet. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist Gott gehaucht. Und wer solche Schrift schreibt, wird zum Propheten. Man vergleiche auch 2. Petrus 1, 20 und 21, wo alttestamentliche Propheten geschrieben haben, in direkter Führung Gottes. Als Beispiel die hebräische Bezeichnung für die Geschichtsbücher. Sie heißen ja prophetische Bücher, nicht nur die großen Propheten. Wer Geschichte schreibt, das heißt im Rahmen der Schrift, wer uns Schriftgut gibt, wird oder ist damit Prophet. Dann haben wir speziell Propheten in der Gemeinde in Antiochia. Dort heißt es, wirkten Propheten und Lehrer. Und es wird zudem noch Agabus genannt und die Töchter des Philippus werden erwähnt. Sie sind Prophetinnen. Dann haben wir natürlich das Charisma des Propheten, 1. Korinther 12. Es gibt nun verschiedene Akzente innerhalb dieses Charismas. Wir haben, oder dieser Gabe des prophetischen Redens, wir haben solche Prophetie, die jeder Christ aussprechen darf. In 1. Korinther 14 sagt Paulus, jeder darf prophezeien. Und im Grunde hat jeder den Geist der Offenbarung. Prophetie ist Offenbarung, das nach 1. Korinther 14. Und jeder Christ, Epheser 1, Vers 17, hat den Geist der Offenbarung. Durch diesen Geist der Offenbarung der Erkenntnis darf er beitragen. Jeder Christ hat eine gewisse Begabung, eine gewisse übernatürliche Einsicht in Dinge Gottes, der Kraft dessen, dass er den Heiligen Geist hat. Denn er hat denselben Geist, den alttestamentliche Propheten hatten. 2. Korinther 4, Vers 15 wohl. Aber es gibt dann spezielle Propheten, wie schon gesagt, solche, die die Bezeichnung verdienen als spezielle Propheten, wie in Epheser 4, Vers 11 und 1. Korinther 12, 28, auch Römer 12, Vers 7, wie das Charisma zu handhaben ist, wird dort gesagt. Über die Aktualität des Amtes. Epheser 2, Vers 20 spricht nicht gegen ein heutiges Vorhandensein dieses Dienstes, wie schon dasselbe Argument ist an Platz wie für den Apostel. Die ersten Propheten, die haben aufgehört, die Fundamentlegende, die uns Wort Gottes gegeben haben. Aber das heißt noch nicht, dass es keine Propheten in der Gemeinde geben darf. Aber eben wieder wegen des Problems des Missbrauchs ist die Bezeichnung nicht mehr im Allgemeinen da. 1. Korinther 13, 8 bis 10 sprechen dafür, für die Aktualität des Amtes. Man exegiere einmal genau. Es wird sehr viel über 1. Korinther 13, 8 bis 10 geschrieben und sehr schnell holt man einiges heran. Die Schrift sagt nicht, dass das Prophetenamt und die Erkenntnisgnadengabe aufgehört haben mit dem Abschluss des Kanons, nur weil die Artikel oder der Genus übereinstimmt. Es sind noch andere Wörter, die auch zu diesem Genus passen würden. Übrigens, mit dem Abschluss des Kanons hat sich nichts geändert an der Erkenntnisfähigkeit des Gläubigen. Man verwechselt an dieser Stelle Erkenntnisgegenstand und Erkenntnisfähigkeit. Paulus spricht nicht von Erkenntnisgegenstand. Er sagt, wie man erkennt, nicht was man erkennt. Dann, das ist das kritische Wort, Totte, dann werde ich erkennen, so wie, nicht was, sondern so wie ich erkannt worden bin. Es geht um die Art des Erkennens. Diese hat nicht geändert mit der Vollständigkeit des Neuen Testamentes. Die Christen, die nachher leben, haben genauso Schwierigkeit im Erkennen. im Spiegel und so weiter, die sehen immer noch undeutlich, auch wenn wir die Substanz der Gottesoffenbarung haben. Das heißt also nicht, dass es nicht die Gnadengabe heute gibt. Im Gegenteil, Paulus sagt, sie bleibt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den sehen, auf den wir gehofft haben und wo wir dann grundsätzlich verändert werden, weil unser Körper dann verändert wird und wir sehen dann anders. Wir schauen dann durch den Horizont, wir schauen dann der Schleier zwischen dem Diesseits und Jenseits ist aufgehoben. Dennoch ist der Dienst des späteren Apostels ein beschränkterer als der zur biblischen Zeit. Hierauf deutet scheinbar 2. Petrus 2, Vers 1 hin. Er sagt, es waren falsche Propheten und so werden es falsche Lehrer geben. So wird es falsche Lehrer geben. Als ob das prophetische Amt in dem Sinne nicht so vorkommt. Im schwächeren Sinne schon, aber nicht im speziellen alttestamentlichen Sinne bzw. ersten apostolischen Sinne. Neutestamentliche Gemeinde kennt beide Arten von Apostel oder Propheten, nämlich den, der neue Botschaft von Gott bekommt und den proklamierenden Apostel oder Propheten, Entschuldigung, der predigt, der etwas weiter sagt, dass der Herr ihm aufs Herz gelegt hat. Prophetie war ja im Alten Testament grundsätzlich die Verkündigung einer Last vom Herrn. Der Herr legt einem Propheten eine Last auf. Er, der alttestamentliche Prophet, sieht oder bekommt seine Botschaft direkt von Gott. Aber im Grunde ist dieses auch die Aufgabe eines neutestamentlichen Propheten vom Charisma her. Er sagt weiter, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat. Ein Wort ist ihm nahegelegt worden, das hat er weiterzugeben. Wer in der Verkündigung steht, der wird übrigens auch merken, dass immer wieder Momente aufkommen in seiner Verkündigung, wo er etwas Unvorbereitetes weitergibt. Wenn das zu oft vorkommt, dann würde ich es nicht zur Kategorie Prophetie zählen, aber wer seine Hausaufgaben gemacht hat und es dennoch erlebt, ich glaube, der darf von prophetischen Momenten sprechen. Und es gibt überhaupt noch Christen, die eine stärkere Einsicht haben, nicht nur, was das Wort Gottes betrifft, speziell in prophetische Texte, die sind dann Propheten in dem Sinne, dass sie die Gabe haben, Prophetie auszulegen. Es gibt solche, die Propheten sind in dem Sinne, dass sie vom Heiligen Geist Einsicht haben in Situationen und Personen. Die können viel schneller erkennen, was los ist und was zu tun ist. Es gibt einige Reichsgottesarbeiter, die haben diese Begabung, während andere sie fragen, was ist hier denn eigentlich los und so weiter. Sie kommen nicht zurecht zur Rande. Es ist gut, wenn man solch einen Bruder dann findet, der Einsicht hat. Natürlich ist hier Vorsicht geboten. Bei allen biblischen Wegen ist auch der Feind da, um nachzuahmen bzw. zu verkehren. Im Grunde war der alttestamentliche Prophet jemand, der unter Anleitung Gottes bestehendes Wort Gottes weitergab, das Gesetz. Er hat es neu ausgelegt, neu angewendet, unter Führung, unter Anleitung Gottes. Diese Unmittelbarkeit, dieses unmittelbare Moment ist in verschiedenen Graden da. Und ferner gab er noch ergänzendes Wort. Er hat also zusätzlich Wort Gottes gepredigt. Mir scheint, dass das Wort Prophetie oder Prophezeien in 1. Korinther 11 und 14 eher die Verkündigung, wo eine gewisse Führung Gottes stärker im Spiel ist, das sich auf das bezieht. Eine Verkündigung in der Gemeinde. Es ist schwer, Prophezeien oder Prophetie zu lokalisieren, zu identifizieren. Aber wenn wir uns weiter damit befassen, glaube ich, können wir zu einem Konsens kommen, wo wir bereit sind, auf das Wort zu hören. Ein dritter Dienst von Paulus in Epheser, bitte.
Kann man aus dem Gesagten bisher dann eindeutig das dann ablehnen, wenn einer aufsteht und sagt, so spricht der Herr?
Es hängt davon ab, wann und was er gesprochen haben soll, der Herr meine ich. Meint er, so sprach der Herr in der Schrift? Oder meint er, zusätzlich hat der Herr gesprochen? Und wenn das der Fall ist, was soll dann der Herr gesagt haben? Wenn es etwas ist, das eintreten soll in Zukunft, also Ereignisprophetie, dann würde ich das in Frage stellen, weil mir scheint, Jesus könnte jede Zeit kommen. Und das würde also heißen, dass Jesus nicht kommen, das heißt, wenn es etwas sein soll, das vor Jesu kommen eintreffen soll, ja, dann würde das ein Aufschub der Wiederkunft Christi bedeuten. So wie wenn jemand sagt, ich sehe für die nächsten 10 Jahre Folgendes, ja, dann kann man, wenn das Wort Gottes sein soll, dann ist es genauso Wort Gottes wie im Neuen Testament, denn dadurch wurde das Wort Gottes, weil es für alle gültig war, ja, es war ein Gesetz von Gott bestimmt. Dann würde es heißen, dass die Christenheit sagen kann, Jesus kommt noch nicht für 10 Jahre. Folglich sollte dieses, scheint mir, nicht vorhanden sein. Oder wenn es etwas anderes ist, das mit der Schrift nicht übereinstimmt. Ja? Wenn es allgemeine Anwendung hat, dann hat es die Qualität von Schrift. Wenn es von persönlich ist, dann müsste es noch gekennzeichnet sein oder begleitet sein, besser, von der Erlaubnis, dass ich es kontrollieren darf. Es wird auch nicht getan. Man wird verpflichtet. Das aber ist das Kennzeichen eines alttestamentlichen Propheten beziehungsweise eines direkten Propheten. Er spricht im Namen Gottes und was er sagt, wird verpflichtend, Gesetz für den anderen. Aber die Prophetie vom Charisma aus hat nicht diese Qualität. Das heißt, er mag ein Wort vom Herrn bekommen haben, das will ich nicht notwendigerweise abstreiten. Aber ich muss das Recht haben, zu kontrollieren, ob der Herr mir auch mir das so deutlich macht. Ich nehme das zunächst zur Kenntnis, wenn der Herr das gesagt haben soll, ich soll jetzt nach Spanien gehen, wie der Geist zu Philippus sagt, soll es nach Gazna gehen, ja, ich soll meinen Dienst hier verlassen in Gießen, sofort nach Spanien. Gut, das wäre schön. Es ist im Moment etwas wärmer da, aber ich müsste dann auch selbst irgendwie eine Bestätigung haben. Und wenn dieses gegeben wäre, dann glaube ich, dann wäre viel sogenannte Prophetie sehr bald erledigt. Es wäre eine Kontrolle, ja. Aber sie ist eben nicht da. Und auffallend ist, dass das Verpflichtung, Subordination neuerdings sehr stark aufkommt in solchen Gegenden. Aber eindeutig würde ich es nicht notwendigerweise, ich würde sehr kritisch werden, wenn jemand sagt, tut als ob der Geist direkt durch ihn spricht und sage, ich so und so, ja. Da würde ich sehr kritisch sein. Bitte?
Vor etwa 3 Jahren hat der Herr Spitzer in Berlin eine Vision sehr stark verbreitet, auch mit Kassetten und Schriften. Die Vision, dass eben Geistausgießung stattfindet in Europa und wieder ganz neues Feuer entfacht werden wird, ist aber nicht eingetreten. Wie würden Sie zu so etwas Stellung nehmen?
Der Geist ist nicht ausgegossen worden.
Nee, er sagte, er wird ja ausgegossen werden da bei dieser Versammlung 1980 in Berlin.
Aha, aha.
Sind Sie mich jetzt an Spitze in Berlin?
Ja.
Er ist ja auch mit dem Anspruch aufgetreten, diese Vision ist von Gott.
Ja.
Es trat aber nicht ein.
War es offenbar nicht von Gott. Ja. Noch einige Worte über den Evangelisten. Der Evangelist ist nicht so ein schwieriger Begriff. Ich glaube, ich kann manches voraussetzen. Allerdings muss man auch hier vorsichtig sein, nicht zu weit zu gehen. Aber der Begriff ist uns nicht fremd. Er kommt ebenfalls auf in Epheser 4, Vers 11. Man vergleiche jedoch 1. Korinther 12, wo er nicht vorkommt. Und die Frage ist, warum nicht? Mir scheint, das hat mit dem Zweck des Textes zu tun. In 1. Korinther 12 haben wir Leib Christi vor Augen, und zwar, wie es innerhalb dieses Leibes zugehen soll, allgemein. Welche Ämter und wie sie gehandhabt werden sollen, grundsätzlich nicht Gemeindeversammlung, sondern Leib Christi überhaupt. Weil der Dienst des Evangelisten vornehmlich in der Welt geschieht und nicht in der Gemeinde, sind diese zwei Orte des Dienstes für Christen, und der des Evangelisten geschieht vornehmlich in der Welt. Deshalb findet Paulus es offenbar nicht für notwendig, ihn an dieser Stelle zu erwähnen, weil er mehr von Diensten spricht, die innerhalb der Gemeinde vornehmlich stattfinden. Aber der Epheserbrief ist ein allgemeines Lehrbuch über Gemeinde und ihre Funktion auch in der Welt. Und dort wird er dann erwähnt als eine Aufgabe oder ein Dienst, den Christus eingesetzt hat, wenn die Gemeinde in dieser Welt missionarisch und gemeindeaufbauend wirksam sein soll. In 2. Timotheus 4, Vers 5 sagt Paulus, tu den Dienst eines Evangelisten. Das heißt nicht, dass ein Prediger das tun soll, denn Timotheus ist nicht ein Prediger in unserem Sinne. Ich sagte, er ist kein Pastor. Er ist Apostel, und ein Apostel muss natürlich evangelisieren. Ein Apostel sollte also evangelistische Tätigkeit ausüben. Je nach Akzent innerhalb seines Charismas mehr oder weniger, aber es sollte vorhanden sein. Der Dienst der Verbreitung des Evangeliums, Evangelisation von Mann zu Mann. Ja. Es gibt solche, die haben eine richtige Begabung dazu. Das heißt nicht, dass andere, die diese Art, dieses Maß von Begabung nicht feststellen bei sich, nicht keinem ansprechen dürfen. Aber es gibt nämlich diese ständigen Denkfehler. Ja. Jemand hat mich in diesen Tagen angesprochen über das Denken. Ja. Man muss vorsichtig sein, wenn man eine Aussage sagt oder hört, dass man nicht das Umgekehrte als das Gegensätzliche oder verstehen würde. Zum Beispiel, man kann sagen über ein Pferd, es hat vier Beine. Aber daraus folgt noch nicht non sequitur. Daraus folgt noch nicht, dass alles, was vier Beine hat, ein Pferd ist. Ja? Aber das geht sehr schnell im Denken. Man muss da vorsichtig sein. Nur weil es solche gibt, die Evangelisten sind, nach der Begabung von Mann zu Mann, heißt nicht, dass nur Evangelisten diesen Dienst tun, ja? Sondern auch andere. Der Evangelist hat aber nicht nur die Aufgabe des Evangelisierens oder der Verkündigung des Kerygmas, des Evangeliums in der Welt, sondern er hat auch die Aufgabe der Zurüstung, Epheser 4, Vers 12. Da gehört der Evangelist auch hin. Er hat anzuleiten, wie man evangelisiert, und hat Gemeinde mitzunehmen Er hat also schon einen gewissen Auftrag auch innerhalb der Gemeinde. Kommen wir dann zum Hirten, bitte.
Kann man sagen, dass jeder Gläubige ein Evangelist sein soll?
Ja, man kann es so sagen. Jeder Gläubige ist ein Evangelist, aber nicht jeder Gläubige ist ein Evangelist.
Ja. Sind Sie Partialer?
Ich bin Dialektiker. Aber es gibt Dialektik und Dialektik. Ja. Also wenn Sie versprechen, zeitig da zu sein nach dem Mittagessen, dann können wir jetzt aufhören, denn es kommt gleich ein anderes Thema ran.